So, wir steigen direkt bei Lemma Sing Sing ein. Nochmal kurz zur Erinnerung, worum es geht. Wir haben eine Frobenius-Gruppe, haben da so ein Frobenius-Komponent H, haben dann einen irreduzierenden Charakter, der nicht der Hauptcharakter ist, und definieren etwas, wovon wir zeigen wollen, dass es eine Funktion ist, sogar eine Klassenfunktion, nämlich Xi. Und Xi bildet Gruppenelemente unterschiedlich ab, je nachdem, wo die liegen. Die, die in Konjugierung von H liegen, die werden mit Xi abgebildet. So wie Xi das halt macht auf H und dementsprechend ja, also so auf den Elementen von H. Das heißt, ich könnte hier da rein, dann kann ich hier anwenden und das dann im Bild. Und wenn ich außerhalb von konjugierten von H dann hatte, dann bilde ich einfach so ab, wie das einzelne da. Das heißt, in jedem Fall ist es irgendwie sinnvoll, was da steht, aber sowohl definiert halt, gehört ja noch mehr. Dazu gehört ja, dass man nicht aussuchen kann, sondern dass es nur eine Möglichkeit gibt, wie das Bild aussehen kann. Sonst ist es keine Abbildung. Dann haben wir auch Klassenfunktionen und das ist eingeschränkt auf A, dasselbe ist Key. Das heißt, da ist ein bisschen was zu tun, aber das meiste erledigt sich durch Hingucken. So, im Beweis stellen wir also erstmal fest, dass jedes Element in der Gruppe G in höchstens einem Konjugierten von H liegt. Das liegt an der Frobenius-Gruppeneigenschaft, deswegen steht die da oben nochmal. Das einzige Element, das in mehreren verschiedenen Konjugierten von H liegen kann, ist das Einzelne. Aber jedes davon verschiedene Element liegt entweder in genau einem Konjugierten von H oder es liegt jenseits aller Konjugierten von H und hat damit nichts zu tun. Und das ist der Grund, warum man hier auf jeden Fall in einem dieser beiden Fälle landet. Und was ist jetzt hier los? Was ist, wenn es ein Gruppenelement gibt, das das G in H hineinkonjugiert? Was ist dann los? Na, dann kann erstens man nur in einem Konjugierten von H landen, nicht, also es kann nicht quasi mehrere geben, in denen man landet. Und in dem Moment, wo ich hier konjugiere, kann ich noch benutzen, dass hier konjugierten Klassen innerhalb von H konstant ist. So kommt raus, dass Xi tatsächlich eine wohl definierte Abbildung ist. Klassenfunktion sage ich jetzt noch was. Dann nehme ich mir also jetzt zwei Elemente aus G her, die konjugiert sind. Dass es hier eine Klassenfunktion ist, dann muss ich ja zeigen, dass es auf konjugierten Klassen konstant ist. Ja, und der Witz ist wieder, dass Xi das macht. Also was ist los, wenn ich zwei Elemente habe, die in der Gruppe G konjugiert sind? Na, dann liegen die entweder beide in irgendeinem Konjugierten von H oder keins davon. Denn das Konjugiertsein sorgt dafür, dass immer für beide gleichzeitig diese Eigenschaft gilt, nicht nur für eins. Heißt also, wenn G und H konjugiert sind, dann muss ich für beide den gleichen Fall da oben bei der Definition der Abbildung Xi anwenden. Es kann nicht sein, dass ich einmal diesen unteren Fall anwende und einmal die oberen. Es muss für beide der gleiche sein. Oder keins davon. Wenn keins davon in einem Konjugierten von H liegt, sind wir im unteren Fall, dann haben wir unter Xi den gleichen Wert, nämlich den Wert, oder Xi den gleichen Wert, nämlich den Wert von Xi auf dem Einzelnen. Das heißt, in diesem zweiten Fall, wo keins von beiden in einem Konjugierten von H liegt, sind wir fertig. Seite, wo die beiden einen Kandidaten von H liegen,
muss ich die quasi durch geeignete Konjugation in G in das gleiche Konjugierte von H bekommen, also zum Beispiel nach H selbst. Und dann muss ich mir noch klar machen, dass sie dann innerhalb von H konjugiert sind, denn dann kann ich benutzen, dass Hi eine Klassenfunktion ist. So, das kann ich ja sonst nicht benutzen. Konjugation in H und in G sind erstmal unterschiedliche Sachen. In die eine Richtung haben wir eine Implikation, in die andere nicht. Das heißt, das ist das einzige Stückchen, wo wir arbeiten müssen. Also das war der zweite Fall. Im ersten Fall, das möchte ich nicht nur mündlich machen, dann möchte ich das hinschreiben. Sei x das g so, dass g x in h ist und ungleich 1, sodass wir also wirklich im ersten Fall landen und dann ist g und h sind einfach 1 verschieden. So, dann habe ich jetzt diesen Fall. Dann gucke ich mir an, was mit h hoch a hoch minus 1 mal x ist. Habe ich das richtig gemacht? Ja, g hoch a gleich h. So, dann gucken wir uns das einmal an. Was ist h hoch a hoch minus 1 mal x? Naja, h hoch a hoch minus 1, das ist diese Gleichung da oben, wo ich nochmal mit a hoch minus 1 konjugiert habe. Das heißt, da kommt g raus, dann habe ich da stehen g hoch x, also liegt es an h. Jetzt habe ich also auch ein Element gefunden, das h, klein h nach h reinholen wird. Und was sagt jetzt die Abbildungsvorschrift? Na, die sagt, dass psi von g dasselbe ist wie chi von g hoch x. Muss ich jetzt chi von diesem Element, also h hoch a minus 1 mal x ausrechnen. Das weiß ich jetzt. So, und jetzt behaupte ich, dass diese beiden Elemente, von denen ich jetzt chi berechne, dieses Element, diese beiden Leute in h, da behaupte ich jetzt, dass die in h konjugiert sind. Dann muss ich mal kurz gucken, wie man das ausrechnet. Das ist einfach die Frobenius-Gruppeneigenschaft, aber ich möchte das jetzt richtig hinschreiben. Ah, genau. Ja, vielleicht kann ich das ja nicht machen. Also, ich habe ja diese beiden Elemente, g und x und h und a und x. Die liegen beide in h. Jetzt habe ich dieses Element A, also oder ja, und die sind konjugiert, weil ja G und H konjugiert sind. Wenn ich jetzt mir ein Gruppenelement nehme, das dieses Element auf dieses Element konjugiert, dann habe ich also einmal das eine Element in H und in dem entsprechenden Konjugierten, da der Schnitt 1 ist, ist dann das Element 1 und dann kann ich ein Element in H finden, was dieses Element auf dieses Element konjugiert. G hoch x und h hoch a hoch minus 1 mal x werden h konjugiert. Also nochmal, wie man das macht, ist, dass man ja weiß, dass die in g konjugiert sind. Und wenn man dann so ein Element hinschreibt, das die Konjugation macht und dann ein bisschen rumrechnet und die Frobenius-Gruppeneigenschaft benutzt, also das heißt, man muss ein Element basteln, das im Schnitt von zwei solchen Konjugierten von h liegt. Dann kann man sehen, dass man in Wirklichkeit schon ein Element in H, was die Konjugation macht. Also ist Psi von G gleich Psi von H, da Chi eine Klassenfunktion auf H ist. Schon in H liegt, dann bin ich in dem oberen Fall und so, dass ich auch gar nicht da rein konjugieren muss, dann habe ich automatisch einfach den Wert, den ich hier dafür das Element auf H annehme.
Es gibt einen Grund, warum ich das hier ein bisschen kurz mache. Es kommt noch ein Lemma, das wir auch brauchen und wo ich auch zwischendurch mal ein paar Schritte ein bisschen kürzer erkläre. Und das liegt daran, dass danach der Satz kommt, um den es mir eigentlich geht. Für den möchte ich auf jeden Fall genug Zeit haben. Wir können dann gerne, wenn irgendwo noch Detailfragen sind, dann auf einen zurückkehren. Den wir haben genug Zeit heute rein.
Okay. Ich sehe so ein paar unglückliche Gesichter.
Im Prinzip ist das ein Argument, was man auch bei der Wohldefiniertheit schon benutzt, aber da finde ich das, also da fand ich das so klar, dass ich dann dazu nichts hingeschrieben habe. Also der Witz ist der, ich habe zwei konjugierte, P und X, P und Y, also zwei zueinander konjugierte Elemente, die sind ja beide zu G konjugiert, also auch zueinander. Und so ähnlich ist es oben auch. G und H sind konjugiert, also sind auch diese beiden konjugiert. So, die liegen beide da. Was kann ich da machen? Dann kann ich schreiben g hoch x als g hoch y konjugiert mit y minus 1 mal x und dieses Element liegt jetzt in h, aber es liegt ja auch in h konjugiert mit diesem äußeren Element. Wenn g also nicht 1 ist, dann haben wir hier jetzt ein Gruppenelement, das in diesen beiden Konjugierten von h liegt. Das heißt, der einzige Weg, wie das geht, ist, dass das hier in Wirklichkeit auch h sein muss. Und das, oder beziehungsweise mit der Frobenius-Gruppeneigenschaft, muss dieses konjugierende Element in h liegen. Und das heißt, dass es möglich ist, g hoch x auf g hoch y zu konjugieren mit einem Element aus h. Und diese Art der Rechnung kann man da oben auch. Also wirklich nur so die Konjugation hinschreiben und dann benutzen, dass man in zwei Konjugierten von H liegt. Und dann die Probierungsgruppe. Okay, das ist die Idee. Und die wollte ich jetzt nicht da mit der ganzen Notation nochmal ausführlich hinschreiben. Sondern ich möchte zu Lemma 7.8 kommen. In Lemma 7.8 greifen wir die gleiche Idee nochmal auf und gucken uns aber jetzt noch ein bisschen genauer an, was das für eine Klassenfunktion ist, die da rauskommt. Dieses Psi ist ja, das steht in der Behauptung nicht, aber es ist eine Klassenfunktion auf G, das war der Witz. Jedes Gruppenelement, das steht ja da, konnte abgebildet werden. Letztes Mal hatte ich das ordentlich hingeschrieben. Und das heißt, wir können jetzt nochmal genauso anfangen. Frobenius-Gruppe, Frobenius-Komplement H, irreduzibler Charakter, der nicht der Hauptcharakter ist. Wir legen los und machen diese Fortsetzung. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn jetzt diese Klassenfunktion, die da rausgekommen ist, mit den irreduziblen Charakteren von G schreiben. Die bilden ja eine Basis für eine normale Klassenfunktion. Also muss es möglich sein, dieses Psi, was wir da gebastelt haben, als quasi als Linearkombination der irreduziblen Charaktere von G zu schreiben. Aber wie denn? Was kann man darüber herausfinden? Okay, da würde ich gerne abkürzen und würde gerne sagen, seien die Voraussetzungen wie in Lemma 7.7 mit der Abbildung Psi wie dort. Für drei Resultate eine Generalvoraussetzung einzuführen. Das hätte ich vielleicht machen sollen, aber ja. So, ich brauche jetzt dann wieder mal 7. Insbesondere haben wir dann diese Eigenschaften, die wir da gerade in Lemma bewiesen haben. Und jetzt möchte ich die irreduzierenden Charaktere von G noch bezeichnen. Ja, anscheinend schon. Die 1 bis die K, die irreduzierende Charaktere von G. Wobei der erste, die 1, der Hauptcharakter sein soll. Worauf ich nämlich jetzt hinaus möchte, ist, dass man Psi schreiben kann als Linearkombination mit den Charakteren. Wobei man den Hauptcharakter gar nicht braucht, der hat Koeffizient 0 und bei den anderen kriegt man ganzzahlige Koeffizienten. Das ist ja erstmal überhaupt nicht klar, warum das so sein sollte.
kurz das, was ich gerade gesagt habe. Wenn man Psi mit den irreduzierenden Charakteren von G schreibt als Linearkombination, dann braucht man den Hauptcharakter nicht, deswegen kommt er nicht vor, und die Koeffizienten, die man für die anderen braucht, sind ganz klein.
Und ich überlege gerade, ob wir das. Wir machen das noch spezieller später, ja.
Wir brauchen es also wirklich. Ich habe überlegt, ob ich das weglassen kann, aber nein. Die Ganzzahligkeit brauchen wir, weil wir dann später noch genauer rechnen und dann versuchen, unter gewissen Umständen all diese ganzzahligen Koeffizienten zu 0 zu machen, bis auf einen, und der ist 1. Also das wird noch spezieller, aber mit der Ganzzahligkeit muss man schon irgendwie anfangen, sonst hat man nicht genug in der Hand, womit man arbeiten kann. So, das ist auch schon wirklich nochmal ein bisschen Arbeit. Vielleicht mal schauen, ob ich irgendwas da oben vielleicht stehen lassen kann, damit wir uns immer wieder daran erinnern können, was das Psi macht und wie wir die Frobenius-Gruppeneigenschaft benutzen. Denn das geht jetzt die ganze Zeit ein. Zuerst möchte ich mal die Gruppe G, einfach weil wir ja schon merken an der Definition von Psi, dass wir die ganze Zeit unterscheiden zwischen Gruppenelementen, die in einem Konjugierten von H liegen, und den Gruppenelementen, die außerhalb liegen. Da möchte ich jetzt einmal so Mengen einführen, die das einfangen. Also M1. Die Menge aller Gruppenelemente, die in einem Konjugierten von H liegen und die nicht 1 sind. Das ist noch wichtig, das vergesse ich manchmal dazu zu sagen, das tut mir leid. Das sind die Gruppenelemente, für die gilt, es existiert ein Weg aus G so, dass G und X H ist und nicht 1. Und M2 seien die anderen. Leuten, die nicht in einem Konjugierten von H liegen, zusammen mit dem 1-Element. So. Das. Und dann kommt eine Klassenfunktion, deren Sinn sich dann später erst erschließt. Ich schreibe das mal hin. Psi Schlange. Psi entweder, Psi ist so definiert wie oben. Und jetzt bastel ich damit. Und zwar ist Psi Schlange Psi minus Grad von Chi mal Chi 1. So, und der zusammen, also wenn man eine Eselsbrücke braucht, warum es vielleicht interessant ist, sich das anzugucken, dann könnte man sagen, naja, wir wollen später auf irgendwas hinaus, wo der Hauptcharakter nicht gebraucht wird. Und hier zieht man jetzt von diesem Psi ein Vielfaches des Hauptcharakters ab, guckt sich diese neue Funktion Psi-Schlange an. Und jetzt schauen wir, was Psi-Schlange macht. Und zwar möchte ich erstmal gucken in M2. Was ist das für Elemente aus M2? Das sind ja die, die nicht in einem Konjugierten von H liegen und die deswegen unter Psi den gleichen Wert haben wie das 1-Element unter Chi. Also gucken, Psi Schlange von G ist, wenn ich das alles einsetze, Psi von G minus Chi vom 1-Element mal Chi 1 von G gleich, naja, Psi von G ist, weil G aus M2 kommt, Chi vom 1-Element. Ja, wegen der Wahl. Und das ist der Hauptcharakter, das heißt, hier kommt 1 raus und dann steht da das nochmal. Das ist Chi vom 1-Element minus Chi vom 1-Element. Das ist 0. Wir haben jetzt also eine Klassenfunktion gebastelt, die konstant 0 ist auf der Menge M2. Und jetzt kommt eine kleine Zwischenüberlegung, die schreibe ich noch da unten hin, da muss ich glaube ich jetzt mal wischen. Die wir dann gleich ein paar Mal brauchen. Will ich die irgendwie bezeichnen? Och, ich glaube, Sternchen ist noch nicht verbraucht. Ich nenne die mal Sternchen. Kleine Zwischenüberlegung. Die hat was damit zu tun, was wir über Frobenius-Komplemente wissen. Speziell geht es um den Normalisator von einem Frobenius-Komplement. Also was das jetzt manche wissen und manche nicht. Ich schreibe es also einmal hin. Der Normalisator von H besteht ja aus allen Gruppenelementen, die H bei Konjugation invariant lassen. Und das ist bei Frobenius-Komplementen was Besonderes, denn diese Frobenius-Gruppeneigenschaft, die bewirkt, dass die Elemente im Normalisator von H genau die Elemente aus H sind. H liegt ja sowieso in seinem eigenen Normalisator drin, aber diese Frobenius-Gruppeneigenschaft bewirkt jetzt, dass außerhalb von H nichts im Normalisator sein kann. Denn ansonsten hätte man dann ja ein Element von außerhalb von H, derart, dass H und dieses Konjugierte gleich wären, dass also insbesondere der Durchschnitt nicht nur aus dem Einzelelement besteht. Bedeutet wiederum, dass wenn wir uns jetzt die Wirkung von G angucken auf die Menge der Konjugierten von H, dass wir dann wahnsinnig den Stabilisatorindex benutzen können und der Stabilisator bei dieser Wirkung ist jetzt H selber. Sodass also der Index des Normalisators dasselbe ist wie der Index von H und das heißt, dass die Anzahl der paarweise verschiedenen Konjugierten von H in G dasselbe ist wie der Index von H in G. Das ist das Besondere bei Frobeniusgruppen. Der Konjugierten von H, dasselbe wie der Index des Normalisators, ist dasselbe wie der Index in G. Das werden wir brauchen. Und hier habe ich Bahnlänge gleich Stabilisator-Index benutzt für die Konjugationswirkung und dann habe ich das eingesetzt. Findet jemand das hilfreich, wenn diese Erinnerung stehen bleibt? Niemand, okay, dann habe ich eine Katze. Wir wollten uns ja heute auch Zeit nehmen, um über die Prüfung zu sprechen. Bitte also jetzt schon vormerken, falls Sie Fragen haben nach dem Motto, was von diesem Kram, was von den technischen Details ist vielleicht für die Prüfung relevant. Das ist die Art der Frage, die immer hier kommt. Genauso wie bei Satz 4.10 oder am Anfang bei diesem ganzen Modulkram. Es gibt so ein paar Soll-Fragestellen, habe ich so erlebt in Darstellung zu sehen. So ein paar Soll-Fragestellen, wo alle Studis mich mit dem gleichen Gesichtsausdruck angucken und sich fragen, muss ich das in der Prüfung wirklich erklären können mit all diesen Details? Da reden wir dann nachher gerne drüber. Alles klar, ich möchte losrechnen und zwar möchte ich mir angucken, wie oft die irreduziblen Charaktere von G vorkommen, wenn ich Psi-Schlange mit denen darstelle. Psi-Schlange ist eine Klassenfunktion, die kann ich also darstellen mit den irreduziblen Charakteren und durch das innere Produkt kann ich klären, was die Koeffizienten sind. Das ist was, was wir schon kennen aus Kapitel 4 und das möchte ich hier anwenden. Und das mache ich jetzt für alle irreduziblen Charaktere. Nehmen wir also ein I aus 1 bis K und ich gucke mir den Koeffizienten an. Ich berechne also das innere Produkt von Psi Schlange mit Chi I. So, okay. Definition, ups, da fehlt ein G. Definition, eins durch Gruppenordnung mal Summe über die Produkte der Charakterwerte über alle Gruppenelemente, Entschuldigung, der Klassenfunktionswerte. Dann laufe ich hier los, ich laufe über alle Gruppenelemente und dann habe ich jeweils die Schlange von G mal Chi I von G. Hoch minus 1, Entschuldigung. Also Chi I von G ist Stern, das ist komplex konjugiert, oder Chi I von G hoch minus 1, das ist dasselbe, das wissen wir, kann ich also direkt einsetzen. Und ja, genau, das habe ich direkt eingesetzt. Und was mache ich als nächstes? Naja, was wir doch immer tun können, ist, dass wir die Gruppe in konjugierten Klassen sortieren und gucken, was wir dann dadurch rausfinden und wie wir diese Summe anders organisieren können. Ich kann jetzt also überlegen, wo liegen, genau, ich gucke erstmal hier. Ist ja beides Klassenfunktion, also kann ich für beide übergehen. So, wenn ich die Gruppenelemente durchlaufe, dann habe ich ja einmal die Möglichkeit, dass ich in M2 gelandet bin, aus Versehen. Das ist ja ein Teil der Gruppe. Da weiß ich aber, dass die Schlange von G 0 ist, das heißt, ich kann in dieser Summation schon mal alles weglassen, was in M2 liegt. In Wirklichkeit muss ich also nur summieren über die Elemente aus M1. Das ist doch schon mal was wert. So.
kann ich das jetzt noch ein bisschen besser machen? Wenn ich durch M1 durchlaufe, dann laufe ich durch, wo steht's? Da oben. Dann laufe ich durch die Elemente, die ich durch Konjugation nach H reinbekommen kann. Und wir haben ja schon gesehen, dass die Frobenius-Gruppeneigenschaft dafür sorgt, dass ich immer nur in genau einem Konjugierten von H lande. Also immer nur in genau einem Element aus dieser Menge hier. Und wenn ich jetzt mehrere Elemente habe aus M1, die im gleichen Konjugierten, also die alle in H landen und die konjugiert sind, dann kann ich wieder benutzen, dass Klassenfunktionen auf konjugierten Klassen konstante Werte annehmen. Das heißt, da kann ich dann was zusammenfassen und ich muss eigentlich nur mich um jedes Konjugierte von H einmal kümmern. Innerhalb davon habe ich auf den konjugierten Klassen ja konstante Werte. Und dann gucke ich halt, okay, wie viele Konjugierte von H gibt es, so in denen ich landen kann. Die Anzahl steht da oben und das setze ich jetzt alles ein. Und dann sortiere ich diese Summe so zurecht, dass ich quasi immer zähle, wie oft kommt da die gleiche Kombination an Charakterwerten. Und dann erhalte ich die Anzahl der verschiedenen Konjugierten von H. Und dann muss ich ja jetzt nur noch für einen Konjugiertes von H, also zum Beispiel für H selber, mir anschauen, was da passiert. Jetzt gehe ich also hier nicht mehr über alle Elemente von M1, sondern ich gehe nur noch durch die Elemente von H durch, denn wie gesagt, bei den Konjugierten, da passiert ja quasi immer bis auf Konjugation das Gleiche und hier zähle ich, wie viel es gibt. Das heißt, ich habe Elemente in H, die nicht 1 sind. Nicht 1 deshalb, weil ich hier in der Menge M1 bin, wo das 1-Element nicht dabei ist. Das ist dann 2. Okay. Jetzt summe ich also nur noch über diese Leute und habe dann diese Werte, das ist Standard von E mal I von E minus 1. Und jetzt muss ich gucken, ob ich das noch weiter vereinfachen möchte. Ja, was kann ich denn hier vorne machen? Dieser Index ist die Ordnung von E geteilt durch die Ordnung von H. Hier steht 1 durch die Ordnung von E, also kürze ich da was weg und übrig bleibt 1 durch die Ordnung von H. So, dann laufe ich hier durch die Gruppenelemente von H ohne das 1-Element, aber die Schlange vom 1-Element ist 0, weil das 1-Element in M2 liegt. Das heißt also, dass ich hier künstlich einen Summanden hinzufügen darf, indem ich die 1 doch mit dazu nehme, dieser Summand ist 0. Ich kann also hier auch sagen, ich laufe wirklich über alle Elemente aus H und dann über die Kombination. Und dann sehe ich, also ich summiere über alle Elemente aus H, mache da irgendwas. Und dann teile ich durch die Ordnung von H. Das sieht aus wie das innere Produkt, aber diesmal für die Untergruppe H. In Wirklichkeit habe ich jetzt hier also Psi Schlange eingeschränkt auf H und Chi I eingeschränkt auf H und das innere Produkt bezüglich der Gruppe H. Das habe ich da ausgerechnet. Und wo habe ich angefangen? Beim inneren Produkt bezüglich G. Ich sehe also jetzt, und das ist wenn die Vorlesung noch weiter ginge, dann würde ich dieses Thema aufgreifen und verallgemeinern. Denn man kann unter gewissen Umständen zeigen, dass das innere Produkt unabhängig davon ist, ob man es in einer Untergruppe oder oben in der großen Gruppe ausrechnet. Da gibt es. Aber das kommt nicht mehr. Hier sehen wir aber, dass es so Situationen gibt, in denen das passiert. Und was möchte ich denn jetzt machen? Ich möchte mir diese Einschränkung, glaube ich, ein bisschen näher angucken. Dieses Zielschlange eingeschränkt auf H. So, was ist denn das? Zielschlange eingeschränkt auf H. Irgendwo steht, was Zielschlange ist. Da oben. Das ist die Einschränkung von Psi auf H minus Chi vom Einzelnen. Da ist die Einschränkung egal, weil das Einzelnen von H und G dasselbe ist. Und dann habe ich I1 eingeschränkt auf H. Kann ich da jetzt noch irgendwas machen? Naja, ich kann mich daran erinnern, dass Xi die Fortsetzung war von diesem Charakter Xi, von diesem irrsinnigen Charakter Xi auf H. Und die Stimmen auf H überein. Das heißt, ich kann hier anstelle von Xi eingeschränkt auf H schreiben Xi. So, minus Xi von 1 mal Xi 1 eingeschränkt auf H. Xi 1 war der Hauptcharakter. Wenn ich den auf H einschränke, ist der halt auch konstant 1. Das heißt, ja, so richtig spannend ist das nicht, was da passiert. Und das möchte ich, glaube ich, einfach nur so festhalten. Denn, jetzt kann ich das einsetzen. Jetzt kann ich das einsetzen, wenn ich nämlich jetzt die Schlange, in das Produkt bilde und abschreibe, was wir dort rausgefunden haben. Psi Schlange eingeschränkt auf H, inneres Produkt mit Chi eingeschränkt auf H. Dann kann ich jetzt vorne für Psi Schlange eingeschränkt auf H mal einsetzen, was da steht. Dann steht da Chi minus Chi von 1 E mal Chi 1 eingeschränkt auf H. Ups, das ist die erste Abbildung, Komma, Chi eingeschränkt auf H und davon das innere Produkt bezüglich H. Das haben wir jetzt ausgerechnet. Was ist hier los? Auf der rechten Seite. Chi I war ein irreduzibler Charakter von G. Gehört also zu einer irreduziblen Darstellung von G. Jetzt schränke ich den auf H ein. Dann gehört der zu einer Darstellung von H. Ich kann ja die Darstellung, die ich von G habe, einschränken auf H, indem ich halt nur Elemente von H abbilde. Das ist kein Problem. Allerdings weiß ich nicht, was mit der Irreduzibilität ist. Denn nur weil etwas irreduzibel ist bezüglich G, muss es ja nicht bezüglich jeder Untergruppe irreduzibel sein. Aber immerhin kriege ich wieder eine Darstellung und ich kriege deswegen wieder einen Charakter. Chi I eingeschränkt auf H ist ein Charakter. Das ist gut, denn bei Charakteren weiß ich ja, dass ich die schreiben kann als ganzzahlige Linearkonvention mit irreduziblen Charakteren. Das weiß ich sonst ja manchmal nicht. Aber das kann ich jetzt benutzen. Chi I eingeschränkt auf H ist ein Charakter von H, kann also geschrieben werden mit den irreduziblen Charakteren von H als ganzzahlige Linearkombination. Da ich I eingeschränkt auf H ein Charakter von H ist, existieren Zahlen, wie sollen die heißen? B1 bis B. Ah, Moment, erstmal muss ich die irreduziblen Charaktere von. Ja, okay. Existieren ein M aus N. B1 bis Bn aus Z und irreduzible Charaktere von H, die ich jetzt mal Tau1 bis Tau n nennen möchte. Und zwar alles so, dass ich Chi I eingeschränkt auf H so als Linearkonvention schreiben kann. Das heißt, es ist die Summe, ich laufe von 1 bis n über die Bi mal Tau. Ich kann also zählen, wie oft diese irreduziblen Charaktere da vorkommen. Das gibt mir eine Aussage darüber, wie oft dann diese Einschränkung da vorkommt. Und das muss jetzt alles ganzzahlig sein, deswegen ist das ganzzahlig. Wir sehen, indem wir das einsetzen, ich schreibe das alles hin, wir sehen, dass daher, oder wir sehen, dass dann dieser Wert hier vorne ganzzahlig. Das ist, naja, noch nicht ganz das, was wir wollen. Wir wollen ja darauf hinaus, wie die irreduziblen Charaktere von G in Psi vorkommen. Jetzt haben wir das für Psi Schlange. Aber, naja, wenn wir mal gucken, so ganz doll unterscheidet sich das, so steht es hier. Unterscheidet sich ja nur ein bisschen, also muss man das doch jetzt auch noch irgendwie hinkriegen. Was ist denn los, wenn I gleich 1 ist? Also wie können wir sehen, dass der Hauptcharakter von G nicht vorkommt?
Koeffizient 0 vorkommt. Das ist die nächste Frage. Das einmal an.
So, was sind Verhalten gleich 1 für uns? Da haben wir ja hier die Schlange und den Hauptcharakter von G.
Inneres Produkt bezüglich G möchte ich ausrechnen. Das ist die Schlange möchte ich einsetzen. Jetzt steht es da nicht mehr, aber ich gucke bei mir. Es ist Psi minus Chi 1 mal Chi I. Was jetzt ja Chi 1 ist, also doch ein Dann. Weil ich hierfür, genau, ich gucke uns einfach für ihn gleich 1 an. Chi 1. Okay, was soll ich hier machen? Ich dachte, ich hätte dann irgendwas clever eingesetzt. Nee, das ist alles richtig. Hier steht Chi von R. Ja. Ah, okay. Ich möchte jetzt benutzen, dass das dasselbe ist wie das innere Produkt der Einschränkung auf H. Okay, da muss ich jetzt einmal kurz mitdenken. Das heißt, das ist Chi eingeschränkt auf H, was dasselbe ist wie Chi minus mal Hauptcharakter eingeschränkt auf H. Hauptcharakter eingeschränkt auf H ist nur Produkt bezüglich H. Ich habe jetzt also benutzt, was wir da oben ausgerechnet haben, nämlich dass beim inneren Produkt wir auch die Einschränkung auf H betrachten können, habe es aber hier nach dem Einsetzen erst angewandt. Das ist also ein Siehe oben, das ist Gleichheitszeichen hier. Und das heißt also, dass wir uns jetzt fragen, wie oft der Hauptcharakter eingeschränkt auf H vorkommt. Ich meine, das ist dann ja der Hauptcharakter von H. Jetzt ist also die Frage, wie oft der vorkommt in dieser Linearkombination. Das können wir sehen. Der kommt nämlich Chi von 1G mal vor. Minus Chi von 1G mal vor. So, warum ist es so? Weil hier Chi steht, hier vorne. Chi ist nicht der Hauptcharakter und hat dann auch, und es war ja ein irreduzierter Charakter von H. Das heißt, hier kann kein, also hier vorne kann kein Anteil mehr vom Hauptcharakter von H sein. Der einzige Anteil in dieser Kombination, den man da sehen kann, ist der hier steht, hier links. Deswegen ist es so wichtig, dass wir am Anfang mal ausgeschlossen haben, dass Chi der Hauptcharakter von H ist. Deswegen kann da hier vorne kein Anteil mehr herkommen. Schreibe ich mal dazu, da hier nicht der Hauptcharakter, also erstens ist es ein irreduzierter Charakter, das heißt, da können wir jetzt nicht plötzlich so Anteile finden, und da das nicht der Hauptcharakter von H ist. Genau, das sieht man in dieser Darstellung tatsächlich besser als in der anderen, deswegen ist es geht das da so umzuschreiben. Jetzt habe ich den Fall, das ist sozusagen der Spezialfall in gleich 1. Das steht jetzt ja einmal so explizit. Jetzt möchte ich mir die anderen angucken. Hier ist also mindestens 2 und dann schauen wir, was da los ist. 2 AI. Dieser Koeffizient, also das innere Produkt von Psi mit I bezüglich G. Das ist ja genau der Koeffizient, wie oft das in der Linearkombination vorkommt. Also wie oft Chi in der Linearkombination vorkommt. G. Das sind die Zahlen, über die wir jetzt oben schon eine Aussage getroffen haben. Jetzt wissen wir also, die Schlange kann ich schreiben. Ich kann diese AI jetzt ja mal wirklich benutzen für die Linearkombination. Das kann ich jetzt schreiben wie? Mit irreduzierbaren Charakteren von G. Naja, beim Hauptcharakter weiß ich, wie oft er vorkommt. Habe ich ja hier gerade geguckt, wie oft kommt der Hauptcharakter da in der Darstellung vor. Das haben wir gesehen, der kommt minus Chi von 1 mal vor. Also kann ich das hinschreiben. Minus Chi von 1 mal Chi 1. So, soweit. Jetzt gucke ich mir die anderen an. Und wie oft die vorkommen, das ist aber ja hier durch diese AI gegeben. Dann habe ich also A2 mal Chi 2 plus und so weiter. Irgendwann am Ende kommt K. AK mal K. Mit dieser Mutation kann ich also eine konkrete Linearkombination für Psi-Schlange hinschreiben. Dann, wenn ich Psi-Schlange hinschreiben kann, dann kann ich auch Psi hinschreiben. Denn Psi und Psi-Schlange hängen ja zusammen. Psi-Schlange war Psi minus irgendwas. Psi ist also Psi-Schlange plus dieses Zeug, und das lese ich jetzt nur vor und schreibe es nicht an. Nach Definition war ja Psi-Schlange Psi minus Chi von 1g mal Chi 1. Wenn ich also jetzt Chi von 1g mal Chi 1 wieder da drauf addiere, dann kürzt das genau da vorne diesen Term weg, und was übrig bleibt, sind diese Leute hier am Ende. Psi kann ich also schreiben als A2 mal Chi 2 plus weiter plus eine Linearkombination mit Charakteren, mit irreduziblen Charakteren von G, bei denen der Hauptcharakter nicht vorkommt und alle Koeffizienten ganz zahlen sind. Also wie behauptet in Anführungsstrichen, ich habe ja nicht behauptet, dass es genau das ist, aber ich habe behauptet, dass der Hauptcharakter nicht vorkommt und die Koeffizienten ganz zahlen sind. Und was war eigentlich der Trick? Das ist ja so ein bisschen komisch. Was war der Trick mit diesem C-Schlange? Ich habe auch schon mehrfach überlegt, ob es einen anderen Weg gibt, das zu machen. Aber ich finde das tatsächlich gar nicht so dumm, denn Psi-Schlange sieht zwar erstmal komplizierter aus, aber Psi-Schlange nimmt auf M2 konstant den Wert 0 an. Dadurch gelingt es dann da oben, wenn man das innere Produkt ausrechnet, diese Vereinfachung zu machen. Das ist tatsächlich eine Stelle, an der es sich lohnt, diese etwas kompliziertere Klassenfunktion Psi-Schlange anzugucken. Mit der kann man da gut argumentieren, und da muss man halt den Rest davon irgendwie ableiten. So, wir fassen also zusammen. Man kann in einer Frobenius-Gruppe ausgehend von einem irreduzierenden Charakter eines Frobenius-Komplements, wenn das nicht der Hauptcharakter ist, kann man losbasteln und kann durch irgendwie geschicktes Hochheben eine Klassenfunktion auf E basteln, über die wir jetzt noch ganz viel wissen. Die Einschränkung auf H ist das, was es vorher war. Man kann das mit den irreduzierenden Charakteren von G als Linearkombination schreiben, mit ganzzahligen Koeffizienten und ohne dass der Hauptcharakter. Das alles wissen wir jetzt. Und das ist das Handwerkszeug, das wir brauchen für den berühmten Satz von Frobenius. Der Satz von Frobenius, es gibt viele, aber der, der in diesem Kontext jetzt wichtig ist, ist der, der uns sagt, dass wenn man wieder diese Mengen M1 und M2 betrachtet, die wir gerade schon hatten, also M1, Menge der Elemente, die in einem Konjugaten von H liegen, aus 1, M2 als andere, dass dann diese komische Menge M2 eine Untergruppe von G ist. Und dann sogar ein Normalteil, denn diese offensichtlich unter Konjugation abgeschlossen. Das beweisen wir. Das ist das letzte Resultat dieser Vorlesung und wir haben jetzt alle Vorarbeiten dafür. Dieses Ding heißt dann Frobenius-Kern. Frobenius-Gruppen haben also eine sehr übersichtliche Struktur. Man hat da unten diesen Frobenius-Kern, diesen Normalteiler. Das sind die ganzen Leute, die in keinem Konjugierten von H liegen und das Einzelne. Dann hat man draußen diese ganzen Frobenius-Komplemente rumlaufen, die sind alle konjugiert. Und dann kann man noch viel mehr sagen. Man kann zeigen, dass der Frobenius-Kern nilpotent ist. Man kann was über die Wirkung der Frobenius-Komplemente da drauf sagen und so. Also, so, wenn wir wollen, können wir das in Gruppentheorie 1 ein bisschen vertiefen, aber nicht jetzt. Dann jetzt beweisen wir Satz 7.
Und diese Menge, die gerade M2 hieß, die nenne ich jetzt K, weil K einer der typischen Buchstaben ist für Frobenius-Kerne.
In vielen Büchern, wobei ich mal gucken müsste, ob das sich stark unterscheidet bei deutschen englischsprachigen Büchern, aber ich habe es schon häufiger gesehen, dass diese Tradition, dass man den Frobenius-Kern K nennt und die Frobenius-Komponente H. G, eine Frobenius-Gruppe und mit Frobenius-Komponente H. Und sei K die Menge aller Elemente G aus G für die Bild. Dann ist K ein Normalfeld von G. Und das Spektakuläre ist die Untergruppeneigenschaft, nicht die Normalfeldeigenschaft. Dann schreiben wir dazu: Untergruppe ist das, was wichtig ist. Okay. Das heißt, dass die Zeit, die reguläre Zeit dafür sogar ausreicht, und dann können wir gucken, was wir danach noch besprechen wollen. Und wir verwenden diesen Trick, irreduzible Charaktere hochzugeben. Und obwohl es aussieht wie etwas, das man auch gruppentheoretisch müsste beweisen können, irgendwie, denn es geht ja nur um die Gruppe und die komische Problemeseigenschaft, ist kein Beweis bekannt, der das macht. Alle Beweise, die bekannt sind, benutzen Darstellungstheorie. Es gibt Teilresultate oder Spezialfälle, die man zeigen kann ohne Darstellungstheorie. Das kann ich gerne am Ende kommentieren, aber so in dieser Allgemeinheit kriegt man das bisher nur mit solchen Methoden hin. Dann gucken wir doch mal. Vielleicht schreibe ich das auch mal direkt mit dazu, mache keine extra Definition. Dann ist nämlich der Satz das Letzte, was in der Vorlesung passiert, und das finde ich irgendwie cool. K heißt Frobenius Kern. Okay. Was ist die Strategie? Die ersten großen Schritte sind, dass wir mit einem Charakter anfangen von H, der irreduzibel ist, aber nicht der Hauptcharakter. Und dass wir dann wieder so hochheben zur Gruppe G und dass wir uns überlegen, dass dabei tatsächlich ein irreduzibler Charakter von G herauskommt. Das ist nochmal eine ganze Spur stärker als das, was wir bisher wissen. Das ist der erste wichtige Zwischenschritt. Also los, dann Chi, ein irreduzibler Charakter von A, Chi nicht, der Hauptcharakter. Und 7, 8. Damit wissen wir dann auch, dass wir das als ganzzahlige Linearkonvention schreiben können mit irreduziblen Charakteren G ohne Hauptcharakter. Also schreiben wir jetzt auch noch alles hin. Sein K ist M. Sein irreduziblen Charaktere von G bezeichnet sich hier 1 bis K. Alles ist wirklich genauso gerade. Der Hauptcharakter und A2 ist AK, ist Z, so dass Psi sich schreiben lässt als A2 und Psi 2 und so weiter bis hin zu AK mal K, siehe Lever 7, 8, haben wir uns gerade überlegt. Und alles andere, was wir wissen, möchte ich jetzt auch die ganze Zeit mitnutzen. Also, das ist zum Beispiel eingeschränkt auf H wieder dasselbe ist wie hier, mit dem wir angefangen haben und so. Okay. Erste Behauptung, ich nenne die mal wieder Stern. Psi sind in Wirklichkeit ein irreduzibler Charakter von G.
so.
Was haben wir denn für Möglichkeiten, das rauszufinden, dass das so ist?
Naja, hier steht der Linearkonvention. Das sind die Koeffizienten, die wir über das innere Produkt irgendwie rauskriegen können. Und selbst irreduzibel zu sein, bedeutet wegen der Eindeutigkeit der Darstellbarkeit in einer Basis, bla bla bla, dass es uns gelingen muss zu zeigen, dass von diesen Koeffizienten A2 bis AK genau einer von 0 verschieden ist und der muss 1 sein. Das ist das, was wir jetzt. Dann haben wir das im Hinterkopf und robben uns da hin.
Das dauert ein bisschen, das ist die, ne?
Versuch mal das einzuschätzen. Ich würde sagen, der Beweis hat zwei Teile, die ungefähr gleich lang sind und der erste Teil ist der Beweis von Stern. Da können wir uns ein bisschen drauf einstellen, was da auf uns zukommt. Wieder arbeiten wir mit diesem C-Schlange von gerade. Das heißt, wir haben hier wieder C minus J vor allem im Moment gleich 1. Und wir wissen, mit der ganzen Notation, die wir haben und mit der Tatsache, dass die Koeffizienten genau das sind, was beim inneren Produkt rauskommt, da wissen wir jetzt also, dass wenn man die Schlange mit sich selbst ins innere Produkt schickt, dass dann rauskommt, also Definition schreibe ich nicht nochmal hin, 1 durch Gruppenordnung, bla bla bla, aber wenn ich das jetzt mit den Koeffizienten ja angucke und das einsetze, dann kommt daraus minus chi vom 1 Element zum Quadrat, weil das der Koeffizient ist, der hierher kommt. Und dann plus Summe über die ai Quadrat. Die ai Quadrat sind der Beitrag, der hier von dem Psi kommt. Das sehe ich auch. Ich sehe ja beides auf beiden Seiten, also muss beides hier Eingang finden. So war es, so sieht das aus. Wenn man das alles einsetzt und ausrechnet. Und wir erinnern uns, was wir über dieses C-Schlange schon wissen aus dem Lehrer davor. Da haben wir genau die gleiche Konstruktion gemacht. Da hatten wir diese Menge M1 und M2. M1 gibt es gerade nicht. Oder gibt es doch, aber steht nicht so da. M2 ist das, was hier jetzt K heißt. Und wir hatten uns im Beweis vorher überlegt, dass auf der Menge, die da M2 hieß, C-Schlange den Wert 0 an. Das heißt, dass wir hier benutzen können, dass auf der Menge K der Wert 0 angenommen wird. Jetzt können wir also die Infos, die wir hier haben, zusammenwerfen mit der Definition des inneren Produkts und können nochmal, so ähnlich wie im vorherigen Lemma, einsetzen, was dann alles rauskommt. Und das möchte ich machen. Letztes Mal war es so, dass wir... Steht es hier noch? Nee, schon an einer anderen Tafel. Genau, das ist schon abgewischt. Letztes Mal haben wir ja nicht Psi-Schlange mit sich selbst ins innere Produkt gesetzt, sondern Psi-Schlange mit so einem irreduziblen Charakter. Aber die Idee, die wir da benutzt haben, dass man nämlich die Gruppenelemente durchläuft und dann sortiert, je nachdem, was in K liegt und was nicht, die können wir auch hier benutzen. Und dann können wir mit einem ganz ähnlichen Argument diese Summe umschreiben. Das möchte ich machen. Man möchte das dann vergleichen, was hier auf der rechten Seite steht. Also sehen wir, wenn wir das da gleich einsetzen, dass das innere Produkt von der Schlange selbst 1 durch Gruppenordnung ist, mal, so jetzt kommt das ganze Zeug, diesmal schreibe ich der Kontextkonjugierte hin und ich gehe jetzt nicht über alle Gruppenelemente, sondern ich lasse alles, was in K liegt, sofort weg. Einfach, weil da ja diese Werte sowieso 0 sind. Ich laufe also jetzt nur über Gruppenelemente, die in G liegen und nicht in K. Und dann habe ich, was habe ich? Die Schlange von G mal die Schlange von G komplett konjugiert. Oder wahlweise von G und so. Okay, das heißt, mich interessieren jetzt nur diese Leute. Dann können wir mal gucken, was kann man denn hier nachrechnen, wenn G aus Groß G kommt und außerhalb dieser Menge K. Sprich, wenn das G in irgendeinem Konjugierten von H liegt. Sei G aus G ohne K. Dann gibt
gibt es ein Element, das das G nach H rein konjugiert. So ein Element möchte ich jetzt mal, das nennt X. Und ich möchte die ganze Zeit mit im Hinterkopf haben, dass, wenn wir K rauswerfen, wir auch das Einzelelement rauswerfen. Das steht hier unten. Bei der Definition von K habe ich explizit das Einzelelement der Gruppe mit dazu genommen. Wenn ich das also rauswerfe, dann ist mein Element nicht das Einzelelement. Das heißt, ich lande zwar in H, aber ich bin immer noch nicht das Einzelelement. Das ist mir wichtig. Das möchte ich dazu schreiben die ganze Zeit, um es nicht zu vergessen. So, hatten wir auch schon das Argument, jedes Gruppenelement, was nicht 1 ist, liegt in höchstens einem Konjugierten von H. Dieses Element ist nicht 1, es liegt in einem Konjugierten von H, nämlich in H, also nur da drin, nicht noch in irgendeinem anderen. Und das kann ich jetzt auch wieder beim Zählen benutzen, wenn ich jetzt hier schaue, ich laufe also über diese Gruppenelemente, das heißt, ich muss bei jedem Element, muss ich halt gucken, in welchem Konjugierten von H bin ich, und dann weiß ich, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Und so kann ich dann diese Summe weiter umschreiben. Jetzt liegt eben x in genau einem und g selber auch konjugierten von h. Also erhalten wir und das ist wieder so ähnlich wie vorhin. Hin. C-Schlager, inneres Produkt bei G gleich. Das da oben schreibe ich noch einmal ab, damit wir wissen, wo wir sind. Ich laufe bei den Elementen außerhalb von K und dann ist die Schlange von G, mal ist die Schlange von G konjugiert. Ups. Und jetzt benutze ich, dass ich nach H rein konjugieren kann und dass dann H das einzige Konjugierte von H ist, das G hoch X enthält. Wenn ich das noch mit einbeziehe, dann muss ich nämlich nur wieder zählen, wie viele verschiedene Konjugierte von H gibt es. Wissen wir auch, die Anzahl der verschiedenen Konjugierten von H in der Gruppe G ist der Index von H in G. Also habe ich hier wieder, ich schreibe mal wieder 7, 7, 8, weil die ersten Argumente genauso sind. Anzahl der Konjugierten, also Index von H in G. Und jetzt muss ich wieder nur gucken, was passiert, wenn die Elemente in H sind und nicht 1. Und dann habe ich die Schlange von G mal die Schlange von G. So, ich kann immer nur in einem Konjugierten von H landen. Also reicht, wenn ich mir angucke, was in A von H passiert. Und dann gucke ich halt, ja, wie oft habe ich das? So oft. Fertig. Möchte ich das noch weiter vereinfachen? Ich glaube erstmal nicht. Die Sache mit dem Einzelelement möchte ich jetzt auch noch nicht einbauen. Oder? Naja, der Trick ist ja wieder wie vorhin. Das Einzelelement liegt in K, darauf habe ich also den Wert 0. Also kann ich im Prinzip sogar hier diesen Zusatz weglassen. Und wenn ich das mache und wieder sehe, dass hier vorne, wenn ich das ausrechne, 1 durch Ordnung von H übrig bleibt, dann ist das doch die Schlange einschränkend auf H mit sich selbst im inneren Produkt bezüglich H. Da möchte ich dann gleich weitermachen auf der nächsten Tafel und möchte nämlich dieses Schlange eingeschränkt auf H nochmal umschreiben. Vieles davon erinnert uns jetzt an das Thema von vorher. So, von der Art, wie wir da argumentieren. Die Art der Umformung ist die gleiche. Wir suchen die ganze Zeit nach Informationen über diese AI. Wir haben hier oben einmal so eine Formel, wo die vorkommen, also wo die Quadrate vorkommen und aufsummiert werden. Und jetzt versuchen wir über diese andere Schiene, also darüber, dass wir das innere Produkt hinschreiben und umschreiben und da irgendwas ausrechnen, versuchen wir quasi von der anderen Seite jetzt noch Informationen da rein zu bekommen. kann ich da jetzt am besten wieder einsteigen? Ja, wir könnten ja mal ganz naiv
anfangen, das wirklich auszurechnen. Dieses innere Produkt ist ja so eine Form mit den Eigenschaften, die man da halt so hat. Also Verträglichkeit mit der Addition und so und mit Skalaren, je nachdem, welcher Komponente, bla bla. Da könnte man also jetzt einfach mal für die Schlange eingeschränkt auf H einsetzen, was das ist. Und kann damit losrechnen und das auseinanderziehen alles. Das wird jetzt länglich. Mach es trotzdem. Wir rechnen einfach weiter. Laden los. Die Schlange einschränkt auf H. Die Schlange einschränkt auf H. Dann kann ich dann ein oder zwei Schritte abkürzen. Zunächst mal setze ich für die Schlange eingeschränkt auf H ein, was das ist. Wenn wir nach oben gucken und uns erinnern, was wir vorhin schon gerechnet haben, dann wissen wir, das ist Psi eingeschränkt auf H, was dasselbe ist wie Chi. Dann haben wir noch Chi vom Haupt von 1 mal Chi 1 eingeschränkt auf H, was der Hauptcharakter von H ist. Das alles könnte ich jetzt da einsetzen und das innere Produkt mit H bilden. Und könnte dann auch noch hinschreiben, was das innere Produkt macht, also die Definition hinschreiben. Aber was ich ja eigentlich machen möchte, ist, ich möchte gerne das so auseinanderziehen, dabei die Verträglichkeit mit der Addition, also die Verträglichkeit der Form mit der Addition und Skalarmultiplikation benutzen. Das möchte ich eigentlich machen. Ich mache das alles in einem Schritt. Ich setze ein, was die Schlange eingeschränkt auf H ist, oben steht's, und ziehe das dann direkt so auseinander mit der Form. Ich schreibe mal hin, BLF. Und ja, wir müssen irgendwie auf die Skalare achten, ob wir da was komplex konjugieren müssen, aber wie wir gleich sehen werden, ist das kein Problem. Wenn ich das mache, dann ersetze ich Psi eingeschränkt auf H direkt durch Chi und bekomme dann also hier vorne einmal Chi und hier vorne einmal Chi und deswegen muss ich auch das innere Produkt bezüglich H sehen. Das ist quasi, wenn ich da auf beiden Seiten den ersten Summanden habe. Dann geht es weiter mit dem ersten und dem zweiten Summanden jeweils kombiniert. Das heißt, da habe ich jetzt einmal minus Chi von 1 mal Chi 1 mit Chi bezüglich H, eingeschränkt auf H natürlich. So, da habe ich jetzt in der ersten Komponente den zweiten Summanden genommen und in der zweiten den ersten. Soweit, so gut. Dann mache ich das gleiche andersrum. Dann habe ich hier also stehen Chi und minus Chi von 1 mal Chi 1 eingeschränkt auf H. H, das war die andere Kombination. Und das ist immer ein Plus, ja, weil die Vorzeichen alle drin versorgt sind. Und wenn ich hier dann immer den zweiten Summanden betrachte, bei beiden Seiten, dann habe ich da minus Chi von 1G mal Chi 1 eingeschränkt auf H auf beiden Seiten stehen. Kommt 1 raus. Okay, das ist eine 1. Was ist hier los? Hier vorne haben wir den Hauptcharakter von H mit irgendeinem Vorfaktor und hier haben wir etwas, was irreduzibel ist und nicht der Hauptcharakter von H. Das heißt, das kann da nicht vorkommen, es muss 0 sein. Okay, dann ist das auch 0 mit dem gleichen Argument. Und was ist hier hinten los? Da haben wir, ja, diesen Vorfaktor kann man rausziehen, das ist eine natürliche Zahl, das heißt, komplexe Konjugation ist egal, dann haben wir das zum Quadrat und den mit sich selber, das ist 1, also wenn ich nicht ganz blöd bin, dann ist es, glaube ich, Chi von 1 zum Quadrat. Ich glaube, mehr passiert da nicht. Und jetzt können wir das zusammenfassen. Irgendwo haben wir nochmal angefangen zu rechnen. Wo haben wir angefangen zu rechnen? Hier vorne. Psi Schlange mit sich selber im inneren Produkt bezüglich G. Rechne, 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 rechne. Dann sind wir da angekommen. Rechne, 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 rechne. Und jetzt stehen wir auf einer Zahl. Das ist ja fantastisch. Also setzen wir es ein.
Also das war jetzt ein bisschen naiv, aber ich glaube, das ist alles richtig. Dann mit den Werten. Jetzt ist gerade das innere Produkt von Psi Schlange mit sich selbst bezüglich G nichts anderes als 1 plus Chi von 1 zum Körper A. Das ist auf einmal gar nicht mehr schlimm. Und da habe ich jetzt ganz viel Kram reingesteckt von den Binärformen, bla bla bla, auf Normalbasis blühen. Das Ganze ist ja auch noch. Steht hier ist noch da. Ja. Dieses innere Produkt ist auch minus Chi von 1 g zum Quadrat plus die Summe dieser ganzen a i Quadrat. Jetzt wittere ich Morgenluft, denn das Minuszeichen hier ist egal, diese beiden Zahlen sind gleich und deswegen ist 1 das gleiche wie das und das ist eine Summe von Quadraten ganzer Zahlen und die kann nur 1 sein, wenn bei diesen ganzen Zahlen, die da stehen, fast alle 0 sind, bis auf eine und diese eine könnte jetzt noch 1 oder minus 1 sein. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die wir noch haben. Das ist schon mal. Wir sind fast da, ich meine,
wir haben es schon auf 2 Möglichkeiten eingegrenzt. Ich möchte es, glaube ich, möchte die Demonstration machen. Bla bla bla. Und das bedeutet, das ist genau. Wir wollen ja darauf hinaus, dass es 1 ist, dieses aj. Und jetzt erzeugen wir einen Widerspruch aus der Annahme, dass dieses, dieses aj minus 1 ist. Dann haben wir es geschafft. Angenommen, es sei j so wie da und aj gleich minus 1.
Angenommen, das sei so.
Das würde ja dann bedeuten, muss ich mal gucken auf die Binärkonvention da oben, das würde heißen, dass man psi schreiben kann als minus 1 irreduziblen Charakter von. So, okay, kann ja erstmal sein. Also, Psi, ups, nicht die Schlange, sondern Psi, ja, Psi gleich, wie ist das denn? Ja, minus Chi.
Na gut.
Das kommt mir komisch vor wegen des Grades. Also wenn ich das Einzelne einsetze, kommt doch immer der Grad raus. Und jetzt ist also Psi vom 1-Element dasselbe wie minus Chi J vom 1-Element. Das ist also nun auf jeden Fall eine negative Zahl. Das kommt mir seltsam vor, das schreibe ich nochmal hin. Genau. Chi ist eingeschränkt auf H, dasselbe wie Chi. Und Chi ist ein irreduziblen Charakter. Wenn ich da das Einzelne einsetze, muss der Grad rauskommen, also was mindestens 1 ist und nicht negativ. Ja, das heißt, der Widerspruch steht sofort da. Dann ist aber 1 kleiner gleich Chi vom Einzelelement, weil es ja auch das Einzelelement von H ist. Und Chi irreduzibel ist, also zu einem irreduziblen Charakter gehört. Und die Darstellung hat dann mindestens Dimension, oder der Raum dazu hat mindestens Dimension 1. Also da, tausend Argumente, so ein Grad ist immer mindestens 1. So, das ist dasselbe wie Psi von 1, was jetzt nach der Annahme dasselbe ist wie Minus Chi von 1. Und das ist kleiner als 0, weil Chi von 1 mit dem gleichen Argument wie gerade mindestens eins ist. Ah, super. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ne? Wir haben jetzt das eingeschränkt auf die Möglichkeiten, man ist ein irreduziler Charakter oder das Negative davon. Das Negative haben wir gerade ausgeschlossen. Also ist das Ziel tatsächlich selber ein irreduziler Charakter von G, so wie ihn Stern behauptet. Und damit haben wir die erste Hälfte des Beweises hinter uns gebracht.
Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Fantastisch. Ich wische.
Stern, lass es stehen. Was wir jetzt gesehen haben, ist, und im Prinzip, vielleicht lohnt sich das beim nächsten Mal, dass ich da sein eigenes Lernen mache. Diese Idee mit dem Hochheben eines Charakters funktioniert bei Frobeniusgruppen so, dass da ein irreduzierter Charakter rauskommt, diesmal von der ganzen Mitte. Das haben wir jetzt gesehen. Das ist so eine allgemeine Bastelanleitung. Heißt also auch, dass jetzt, dass wir dieses Verfahren nicht benutzen können für alle irreduzierten Charaktere von H, außer für den Hauptcharakter, für den wir jetzt noch nichts aufgebracht haben.
So, das war Stern.
Genau, dann möchte ich nämlich da direkt anknüpfen und möchte sagen, okay, wir haben die irreduzierenden Charaktere von H, die haben noch keinen Namen, die müssen gleich einen Namen kriegen. Und außer für den Hauptcharakter möchte ich dann immer diese Konstruktion machen, wie wir die jetzt von Chi zu Psi gemacht haben. Und dann kriege ich irreduzierende Charaktere von G. Gut, dann machen wir es doch. Sein Notation. Sein L aus N. Tau 1 bis Tau L. Die irreduzierenden Charaktere von H. Tau 1 der Hauptcharakter, das heißt, den lassen wir außen vor. Und jetzt möchte ich die Notation so wählen, dass ich jedes dieser Taus, angefangen bei Tau 2, hochhebe zu einem irreduziblen Charakter von G mit der Methode, die wir kennen. Und diese hochgehobenen sollen dann Psi I heißen. Also zu Tau I gehört dann immer so ein hochgehobener Charakter von G, Psi I, von dem wir jetzt mit Sternen wissen, dass er irreduzibel ist. Und alle I aus 2 bis L. Ein irreduzierter Charakter von G aus Tau I konstruiert wie in Lambda 7, 7. So, jetzt wissen wir ganz viel. Dass die Irreduzible sind, da habe ich jetzt schon Stern benutzt. Und dann können wir jetzt eine Linearkonvention basteln. Unsere neue Abbildung heißt Phi. Ich nehme Chi 1, also den Hauptcharakter von G. Und dann bastle ich eine Linearkonvention, bei der ich diese Psi benutze. Und die Vorfaktoren sind immer die Grade der Taus. So bastle ich jetzt eine neue Abbildung Psi. Also fange ich an, was habe ich gesagt? Mit Chi 1, Hauptcharakter von G. So, und jetzt gehe ich einfach der Reihe nach durch. Zuerst nehme ich den Grad von Tau 2, also Tau 2 angewandt auf das Einzelelement. Das ist mein Vorfaktor für Psi 2. Dann mache ich so weiter. Irgendwann komme ich zu L. Da habe ich dann also den Grad von Tau L mal Psi L. Das ist erstmal einfach nur eine Klassenfunktion von G, denn all diese Abbildungen sind auf G definiert und sind als Klassenfunktion. Dann ist es sogar ein Charakter von G, denn in Lemma 4.9 haben wir uns ja überlegt, dass immer dann, wenn man irreduzible Charaktere nimmt, und man eine Linearkonvention bastelt, wo die Vorfaktoren natürliche Zahlen oder Null sind, dass da ein Charakter rauskommt. Und das ist hier definitiv so. Hier haben wir den Hauptcharakter stehen, Vorfaktor 1. Dann haben wir hier irreduzible Charaktere und davor stehen solche Grade. Und das sind immer natürliche Zahlen. Das sind noch nicht beeinflusst. Die können noch nicht Null sein. So, das heißt, das ist super. Und das war dann mal hier, was habe ich gesagt? 4,9 glaube ich. 4,9 Teil B steht hier. damit ist dieses Phi ein Charakter von G. Und jetzt schauen wir, was Phi mit den Leuten aus G so macht. Wie werden die jetzt abgebildet? Können wir mal gucken. So, wenn jetzt mal los öffnen, möchte ich mal wischen.
Ah, wir sind auf der Zielgeraden.
Und das ist wie ein Wunder, wie es am Ende alles zusammenkommt. Ich kann es jedes Mal nicht glauben, dass dieses Rumrechnen mit den Charakteren und dieses Gebastle so ein seltsamer Beweis. Ich muss überlegen, wo ich anfange. Ich glaube, ich möchte mit dem Element K anfangen, weil wir bei denen ja wissen, dass diese ganzen Cs darauf jeweils den Wert A leiten. Nicht die Psi-Schlammes. Die Psis nehmen auf den Elementen von K den gleichen Wert an wie die Taus auf dem Einzelnen. Das ist die Konstruktion. Genau, darauf nicht mehr aus. Also gucken wir uns jetzt die Elemente aus K. So. Wir rechnen los. Was ist Phi von G? Naja, erstmal können wir einsetzen, was da alles steht. Dann haben wir also den Hauptcharakter von G. Das ist einfach der Wert 1. Möchte ich da irgendwas Cleveres machen? Werde ich gleich sehen. Erstmal Hauptcharakter auf G, genau. Das heißt, dann kommt da 1 raus plus. So, dann habe ich diesen Vorfaktor, der bleibt da einfach, tau 2 von 1. Und jetzt mal Psi 2 auf G. G kommt aus K. Die Psis sind diese Fortsetzung. Und diese Fortsetzung haben die Eigenschaft, dass sie auf Elementen aus K den Wert annehmen, den der dazugehörige Charakter Tau auf dem 1-Element hatte. Das heißt, ich müsste hier eigentlich stehen haben, Tau 2 als G. Eigentlich glaube ich, dass das so ist. Nach Definition dieser Psis. Und jetzt geht es weiter. Das Element liegt die ganze Zeit in K. Jedes Mal, wenn ich so ein Psi anwende, dann falle ich wieder zurück auf die Definition und sehe, aha, das Element liegt in keinem Konjugierten von H. Der Wert ist also der Wert des ursprünglichen Charakters auf dem Einzelelement. Das heißt, das passiert jetzt die ganze Zeit. In Wirklichkeit sehe ich immer nur die Quadrate der Charakterwerte. Kann man ja hinschreiben. Tau i von 1 zum Quadrat. Das kommt raus. Ich habe mir gerade versucht, das in der Charaktertafel vorzustellen. 1G ist ja dasselbe wie 1H. Wenn ich immer das Einzelne einsetze, also die Charaktergrade durchlaufe und die quadriere, dann ist das so, als würde ich jetzt in der Charaktertafel von H die erste Spalte lang laufen und würde also da diese Dinger quadrieren. Das Einzige, was mir fehlt, ist die erste Zeile, weil ich in den Hauptcharakter jetzt nicht mit dabei bin, hier bei jedem. Aber ansonsten laufe ich tatsächlich da diese Quadrate der Gerade durch und deren Summe, wenn ich alle nehme, wäre die Ordnung der Gruppe. Was mir also nur fehlt, ist die erste Zeile. Und die wird durch diese 1 abgedeckt. Denn der Hauptcharakter hat den Wert 1. Das heißt, durch die erste Zeile und die erste Spalte kriege ich da 1 Quadrat. Dann laufe ich die anderen ab. Ich laufe also wirklich die erste Spalte der Charaktertafel lang und quadriere. Und dann kriege ich die Ordnung der Gruppe. Ich schreibe eine Charaktertafel, weil ich mir das gerade so von meinem Hirn auch vorgestellt habe. Und irgendwo haben wir das ja stehen. Ich habe vergessen, wo. Aber irgendwo steht, dass wenn man diese gerade Quadrierten aufsummiert, dass dann mal die Ordnung der Gruppe rauskommt. Ja, das heißt aber, dass das dasselbe ist, als wenn ich das Einzelelement der Gruppe eingesetzt hätte.
Auf dieser Menge K, da ist nicht zu unterscheiden, ob wir das Einzelelement oder irgendwas anderes einsetzen. Das haben wir jetzt schon mal festgehalten. Und wenn ich mir jetzt, was möchte ich jetzt machen? Phi ist ein Charakter. Bei Charakteren können wir von Kern sprechen. Und die Elemente, die den gleichen Wert liefern wie das Einzelelement der Gruppe, sind genau die im Kern. Ich weiß jetzt also, dass K im Kern von Phi liegt. Da musste ich mich jetzt kurz erinnern, was der Kern des Charakters ist. Aber genau das ist das, was wir hier machen. Nach Definition von Kern, Phi ist dann K ein Teillänger. Teillänger, ganz wichtig, weil wir ja momentan noch mit diesem K arbeiten und überhaupt nicht wissen, was es für eine Struktur hat. Es ist erstmal nur eine Menge von Gruppen. So. Okay. Hier kommt der finale Trick, auf den wir jetzt hinarbeiten in den nächsten paar Minuten. Und das ist dann das Ende des Beweises. Wir schummeln. Wir zeigen nicht, dass diese Menge K eine Untergruppe ist. Wir zeigen, dass K und der Kern von Phi dasselbe sind. Und beim Kern von Phi wissen wir, dass es eine Untergruppe ist. Sogar ein Normalteiler, weil es der Kern des Charakters ist. So, eine Inklusion haben wir. Jetzt könnten wir sagen, okay, wir versuchen die andere Inklusion zu zeigen, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Alles, womit wir arbeiten, ist endlich. Wenn wir also zeigen, dass K und der Kern von Phi die gleiche Mächtigkeit haben, dann haben wir es auch geschafft. Dann sind diese beiden Mengen gleich und dann können wir, wie gesagt, wir schummeln. Wir zeigen gar nicht wirklich, dass K eine Untergruppe ist, sondern es kommt dann einfach so raus. Wir zeigen. Und sind dann fertig. Und es fühlt sich an wie ein Taschenspielertrick. Das kommt in zwei Schritten. Einmal machen wir so Tricks mit Elemente zählen in der Gruppe und so. Das ist der zweite Teil. Der erste Teil ist, dass wir zeigen, dass der Kern von Phi die Frobenius-Komplemente nur im Einzelelement anschneidet. Das ist das einzige Element, was die gemeinsam haben. Das hilft uns später beim Elementezählen. Denn wir wollen jetzt ja die Gruppe quasi so aufteilen und wollen die Elemente so in Schubladen stecken und dann zählen. Und dabei hilft es, wenn man versteht, wo sich irgendwas nicht trivial schneidet oder eben nicht. Deswegen ist das der erste Schritt. Zeigen, dass der Kern von Phi H trivial schneidet. Sei also H aus H und wir berechnen dann Phi von H. Wir setzen ein, was es ist. Phi steht da oben. Phi von H ist der Hauptcharakter. Angewendet auf H, das ist 1, hätte ich auch direkt so hinschreiben können, plus Tau 2 von 1 mal Psi 2 auf H. Aber da wir in H unterwegs sind, ist ja Psi 2 das gleiche wie Tau 2, also kann ich auch schreiben Tau 2 von H. Weiter, Tau L von 1 mal Tau L von H. Will ich so haben? Bestimmt, das ist naheliegend. Ja, das stimmt bestimmt. Ja. Und wir starren da drauf. Das hier vorne, das kann man ja nochmal umschreiben, das hier ist das gleiche wie Tau 1 vom 1 Element mal Tau 1 von A. Denn das ist ja einfach nur 1, hier 1 ist der Hauptcharakter, Tau 1 ist auch der Hauptcharakter. Das heißt, ich kann das künstlich so schreiben. Und warum mache ich das? Warum habe ich das künstlich so geschrieben? weil wir die Linearkombination sehen, in der man genau alle irreduziblen Charaktere von H benutzt und die Vorfaktoren sind jeweils die Geraden. Was kommt raus und was macht? Das ist lange her, dass wir das zum letzten Mal gesehen haben. Das ist der reguläre Charakter. Gleich. Regulärer Charakter von H. Das ist jetzt ganz doof, wenn ich das so weiter mache. Deswegen dieses künstliche Umschreiben, weil man dann sieht, dass man hier wirklich durch alle irreduziblen Charaktere durchgeht und genau die Vorfaktoren nimmt, die man braucht, um den regulären Charakter zu schreiben. Und jetzt müssen wir uns erinnern, wozu der reguläre Charakter gehört. Der reguläre Charakter gehört zur regulären Darstellung. Die wird induziert durch die Gruppenwirkung, indem man die Basiselemente nimmt und alle von rechts mit diesem festen Gruppenelement multipliziert. Das heißt, man permutiert die Basiselemente auf diese Art und Weise. Und dabei gibt es keine Fixpunkte. Es sei denn, das Gruppenelement, mit dem wir das machen, ist das Einzelne. Heißt also, der Wert, der hier rauskommt, ist immer 0, es sei denn, H ist das Einzelne. Und wenn es das Einzelelement ist, dann ist das die Dimension. Also, ja, aber brauche ich es überhaupt? Ich glaube, ich brauche nur, dass es sonst immer 0 ist. Das heißt, das ist Phi von einem Einzelelement oder 0. Wenn ich dann als ja, genau, ansonsten kommt die Gruppenordnung raus. Weil man da wieder das Quadrat über den ganzen Sachen bildet, bla bla bla. Genau, man setzt einfach ein, kriegt wieder die Quadrate und die Summe darüber, also kriegt man die Gruppenordnung. Das kann ich dann auch hinschreiben. Aha. Ja, da habe ich zwei Möglichkeiten. Der Kern besteht aus denjenigen Elementen, die hier den gleichen Wert haben wie das Einzelelement. Und das passiert genau einmal, nämlich dann, wenn man hier auch wirklich das Einzelelement einsetzt. Und in allen anderen Fällen, also immer dann, wenn H nicht das Einzelelement der Gruppe ist, dann kommt 0 raus und dann liegt das Element insbesondere nicht im Kern von 4. Also haben wir jetzt tatsächlich das gezeigt, was da oben steht. Und damit kommen wir zur Abschlussfrage. Ich möchte die Elemente von G quasi in Schubladen stecken und zählen und aus der Algebra kennen wir, also ja, ich gucke mir ein Produkt an von zwei Untergruppen. Unser Frobenius-Komplement, mit dem wir angefangen haben, die andere Untergruppe ist der Kern von Phi. Der Kern von Phi ist sogar ein Normalteiler. Wenn ich also jetzt diese beiden Untergruppen betrachte und das Produkt, dann kommt da sogar wieder eine Untergruppe raus. Unabhängig davon gibt es aber so eine Formel, die wir in der Algebra immer beweisen, also jedenfalls die ich in meiner Algebra-Vorlesung immer beweise, nämlich wie man die Ordnung der Untergruppe, die dann rauskommt, ausrechnet. Und das geht allgemeiner, auch wenn da keine Untergruppe rauskommt, kann man ausrechnen, wie groß die Menge ist, die man da erhält. Aber okay, wie macht man das? Ordnung der ersten Untergruppe mal Ordnung der zweiten Untergruppe geteilt durch die Ordnung des Durchschnitts. Und da wir wissen, dass der Durchschnitt nur aus dem Einzelnen besteht, finden wir jetzt sofort sehr viel Informationen. Wir haben also hier sofort, ich sage mal, mit der Algebra-Vorlesung und mit hier oben, haben wir das als die Ordnung von H mal die Ordnung des Kerns. Im Allgemeinen ist diese Gleichheit völlig falsch. Je nachdem, wie viel da im Schnitt liegt, kann das wesentlich kleiner sein, aber okay, hier stimmt das so. Die Mächtigkeit, was wissen wir schon? Genau, K ist eine Teilmenge des Kerns von Phi. Die Mächtigkeit des Kerns von Phi ist also mindestens so groß wie die Mächtigkeit von K. Und deswegen kriege ich dann hier so eine Abschätzung, das ist größer gleich Mächtigkeit von A mal Mächtigkeit von K. Da habe ich jetzt ein Gesetz, das wir da oben schon rausgefunden haben. Und jetzt kommen wir langsam dahin, dass ich die Elemente von G in so Schubladen teile. Die Mächtigkeit von H lasse ich so stehen. Jetzt möchte ich die Mächtigkeit von K verstehen. Dazu muss ich mich erinnern, was K war. K bestand aus allen Elementen der Gruppe, die in keinem Konjugierten von H liegen, zusammen mit dem Einzelnen. Wenn ich also zählen möchte, wie viele Elemente das sind, dann muss ich das machen, indem ich G nehme. Dann nehme ich weg alles, was in der Vereinigung aller Konjugierten von H liegt. So, ganz grob irgendwie hingeschrieben. Und da weil das 1-Element jetzt hier dabei ist und dann also weggenommen wird, und da das bei K dabei ist, muss ich das jetzt wieder dazu nehmen. So. Daran. Ja, okay, das kann ich so machen. Und die Buchstaben habe ich auch nicht doppelt benutzt. Gut. Dann kann ich zählen. Und jetzt benutze ich beim Zählen, dass verschiedene Konjugierte von H nur das 1-Element gemeinsam haben. Das wäre die Frobeniusgemeinschaft. So, was sehe ich hier also? Hier vorne fange ich an mit der Mächtigkeit von G. Das kann ich nicht schreiben. Und was ziehe ich jetzt ab? Na, für jedes Konjugierte von H ziehe ich einmal die Mächtigkeit ab. Und da verschiedene Konjugierte sich nur im 1-Element schneiden, kann ich jetzt quasi so oft die Mächtigkeit von H abziehen, wie ich verschiedene Konjugierte von H habe. Und dann muss ich einfach mal gucken, okay, wie ist das mit dem 1-Element. Aber im Prinzip kann ich euch jetzt sagen, ich nehme die Anzahl der Konjugierten, wegen der Frobenius-Gruppeneigenschaft ist H sein eigener Analysator und deswegen ist das die Anzahl. Und jetzt zähle ich, wie viele Elemente habe ich da jeweils. Naja, ich will sicher gehen, dass 1-Element nicht irgendwie zu oft da rumlaufen haben. Also zähle ich vorsichtshalber nur die von 1 verschiedenen Elemente. So. Okay, jetzt habe ich also das. Habe das alles abgezogen. Habe jetzt das 1-Element vergessen. Das kommt da aber sowieso nochmal dazu. Also bin ich jetzt sogar fertig. Genau, da haben wir die einen. Stimmt, genau. Okay, da. Weiter von da. Ein bisschen können wir da jetzt ja ausrechnen. Also sowas wie Ordnung von H mal Ordnung von G und dann Ordnung von H mal das, bla bla bla. Da sehen wir, da wird sich ein bisschen was wegnehmen. Von H mal Ordnung von G. Minus Ordnung von H mal dieser Index, das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Da haben wir Ordnung von G geteilt durch Ordnung von H, aber mal Ordnung von H, also haben wir dann minus Ordnung von G mal das steht ja immer noch da, Ordnung von H minus 1. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Jetzt haben wir da die Ordnung von G zweimal stehen, dann kann ich die ja so ausklammern. Möchte ich das so machen? Ah, ich könnte ja auch dieses minus 1 noch extra benutzen. Moment, ich möchte gucken, ob ich mir einen Schritt sparen kann. Also erst habe ich das, dann habe ich das mal dieses ganze Zeug. Das habe ich jetzt nur so hingeschrieben. Ja. So, hier habe ich es anders gemacht. Ich überlege, ob das geschickt hat. Ich glaube, eigentlich ist es egal. Denn jetzt fasse ich das zusammen. Dann habe ich hier die Mächtigkeit von H minus 1, aber hier habe ich ja nochmal die Mächtigkeit von H. Also, da kommt wieder raus, oder? Ich glaube, das ist gerade kurz zu kompliziert gedacht. Denn was ich jetzt noch sehen kann, ist, dass wenn ich das Produkt dieser beiden Untergruppen bilde, H und Kern sind Phi, das dann schon alle Gruppenelemente, also von der Mächtigkeit jedenfalls, alle Gruppenelemente rauskommen. Und jetzt mache ich sowas Ähnliches, aber diesmal mit K. Hier habe ich mit dem Kern von 4 angefangen. Jetzt fange ich mit K an. Die Elemente von K selber, die haben wir ja gerade schon mal gezählt. Das haben wir da oben und schon gemacht. Dann haben wir gesagt, hier, G, wir werfen die ganzen Konjugierten raus, das einzige Element dazu, bla bla bla. Das kann ich also jetzt einfach mal so abschreiben. K ist die Mächtigkeit von G minus Index von H in G mal Anzahl der Elemente in K minus 1. Und das ist aber, wenn ich jetzt hier rechne, und dann nochmal plus 1. Weil ich ja diesmal wirklich die 1 zu oft abgezogen habe. Das ist doch genau das, was ich da oben eingesetzt habe, oder? Ich glaube das. Genau, hier ist doch alles okay. Wenn ich das ausrechne, dann habe ich hier diesen Index, also Gruppenordnung von G geteilt durch die Ordnung von H, aber hier noch Normalordnung von H, also habe ich hier nochmal die Gruppenordnung, dann minus 1, dann kommt da der Index in G raus. Der bleibt noch einmal übrig. Und jetzt vergleiche ich, also einerseits habe ich, dass die Ordnung von H mal die Ordnung von Kern von Phi die Gruppenordnung ist. Und andererseits habe ich aber auch, dass die Ordnung von H mal die Ordnung von K die Gruppenordnung ist. Und deswegen haben wir die gleiche Ordnung, das ist genauso zu zeigen. Durch Wegkürzen, dass diese beiden Mengen die gleiche Mächtigkeit haben, die eine liegt in der anderen, alles ist endlich, also sind die gleich. Das ist jetzt also wie behauptet. Aber ich sehe davon, dass ich jedes Mal das Gefühl habe, dass ich mich beim Elemente zählen in der Kultur. Abgesehen davon haben wir jetzt gesehen,
ja, was eigentlich?
Durch dieses Basteln, also durch das Hochheben von irreduziblen Charakteren von H zu irreduziblen Charakteren von G, konnten wir einen Charakter konstruieren, nämlich dieses Phi, dessen Kern irgendwie der Schlüssel zum Glück ist. Und das würde mir nicht einfallen. Also wenn mir jemand da so eine komische Menge von Elementen gibt und sagt, ja, zeig doch mal, das ist eine Untergruppe, dann würde mir das nicht einfallen. Es ist also überhaupt schon total spannend, dass zu einer Zeit, wo man irgendwie angefangen hat, überhaupt mit Darstellungen und Charakteren zu arbeiten, Leute auf diese Idee gekommen sind. Überhaupt. Das finde ich schon total, ja, also sehr, sehr schwer zu glauben, wie das geht. Wie kommt man darauf? Aber gleichzeitig ist es eine so starke und spektakuläre Aussage, dass ich verstehen kann, dass man dann sagt, ja gut, dieses Charakter- und Darstellungstheorie-Zeug ist irgendwie mächtig. Man kann damit tolle Dinge beweisen. Wir haben hier diesen Satz, wir haben diesen besonderen Typ Gruppe, das wurde dann später alles noch verstärkt, dadurch, dass dann Leute gesehen haben, dass der Frobenius kennedypotent ist und so. Und wir haben sowas wie diesen Satz von Burnside, also die lange offene Vermutung, dass Gruppen, deren Ordnung nur durch höchstens zwei Primzahlenteile das auflösbar sind. Das war lange vermutet worden, aber erst so konnte man das beweisen. Das war der erste Beweis, den gab es lange, also deutlich vor dem gruppentheoretischen. Und so kann man vielleicht verstehen, dass dann auch Motivation bestand, diese Theorie weiterzuentwickeln. Das ist ja nicht klar, wenn man mit sowas anfängt, und das ist ja auch durchaus zwischendurch ein bisschen unübersichtlich, dann könnte man ja auch verstehende Leute sagen, ja, okay, das führt irgendwie nicht weiter, das ist ziemlich kompliziert, wir lassen es mal und arbeiten wieder mit den Gruppen selber und mit den Gruppenelementen. Aber nein, da kommen diese mächtigen Resultate raus und dann kann ich zumindest gut verstehen, dass dann da auch so ein Schwung entstand, okay, wir entwickeln das weiter und wir gucken mal, was dann noch so geht. Irgendwann dann eben auch in anderen Situationen, wo also die Charakteristik des Körpers die Gruppenordnung teilen darf und wo dann plötzlich andere Dinge passieren. Das ist inhaltlich der Abschluss der Vorlesung. Wir können gleich darüber sprechen, wie das aussieht, was sich vielleicht wie in der Prüfung wiederfinden könnte, was da so typische Themen sind und wie überhaupt die Prüfung abläuft. Können wir gerne machen, aber da würde ich dann das Audio ausmachen. Ich habe schon ein bisschen überzogen und mich erstmal bedanken an dieser Stelle.